Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Huck. Romane zweier Autorinnen stellen wir heute vor. Eine Wiederentdeckung aus dem Amerika der 1980er Jahre und das neue Buch der englischen Autorin Anna Hope. Doch zuvor ein Gespräch. Am 10. Mai, das wurde heute bekannt, starb an seinem Wohnort in Finnland der Autor, Lyriker und Übersetzer Manfred Peter Hein im Alter von 93 Jahren. Hein war Träger des finnischen Staatspreises, des Peter-Huchel-Preises und etlicher anderer Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz. Dass er vielen in Deutschland nicht bekannt ist, mag daran liegen, dass Manfred Peter Hein den Großteil seines Lebens in Finnland verbracht hat. Auf einer griechischen Insel habe ich vor der Sendung noch den Germanisten Andreas F. Kelletat erreicht. Er war mit Hein befreundet und hat mit ihm zusammengearbeitet. Guten Tag, Herr Kelletat.
Schönen guten Tag.
Manfred Peter Hein ist 1931 in Ostpreußen geboren. Wie wichtig war dieser Geburtsort für seinen Lebensweg bzw. dann auch für seine Arbeit?
Ja, das ist schon äußerst wichtig für ihn gewesen. Geboren worden ist er in Darkhemen, ja, einer kleinen Landstadt. Die heißt heute Osiersk, gehört zur Oblast Kaliningrad. Ist also zurzeit wieder mal unerreichbar, ja. Und ist dort groß geworden, allerdings in einer Familie, die sehr stark von Hitler fasziniert war, ja. Und er selber ist auch auch sehr stark in der Kindheit so geprägt worden, ja. Er hat natürlich den Krieg als 11, 12, 13-Jähriger erlebt, all die Siege und dann diese schreckliche Niederlage und die Flucht dann. Er ist im Januar 1945 aus Ostpreußen geflüchtet und ist dann in einer Flüchtlingsfamilie in Böhne in Hessen groß geworden, hat dort dann auch später Abitur gemacht und dann in Göttingen studiert. Dieses Ostpreußen-Thema, der Verlust der Heimat und natürlich all die Verbrechen, die von uns Deutschen im Zweiten Weltkrieg begangen worden sind, in Polen und in der Sowjetunion und insbesondere gegenüber der Judenheit. Das war für ihn eine bleibende Wunde und eine ständige Auseinandersetzung. Sein Werk ist durchzogen mit einmal Erinnerung an die Heimat, an den Verlust, aber eben auch an all die, die viel Schlimmeres durchlitten haben.
Er hat in den 50er Jahren dann begonnen, aus dem Finnischen zu übersetzen. Gab es ein Publikum für diese zeitgenössische Dichtung?
Erstaunlicherweise ja. In den 50er Jahren war Finnland natürlich völlig an der Peripherie Europas. Es gab kaum Kontakte, wenn man reiste mit dem Schiff 3 Tage lang. Es war abseits. Aber es gab in Finnland eine erstaunlich moderne Dichtung, eine zeitgenössische moderne Dichtung von Autoren, die so zu Heins Generation gehörten. Eben Paavo Haaviko, Pentti Saarikoski etwa, Antti Hyry. Das waren seine Zeitgenossen und die schrieben eine Poesie der Moderne, die völlig neben dem bestehen konnte, was wir so aus Enzensbergers Museum der modernen Poesie kennen. Also gar nicht irgendwie hinterwäldlerisch oder abseits. Und die hat er übersetzt und die erschien damals bei Suhrkamp. Oder auch Saarikoski, ich glaube, ist im Luchterhand Verlag damals erschienen. Also in die besten Verlagen und in die besten Lyrikreihen. Und in Zeitschriften wie Akzente oder so erschienen diese Texte. Auch im Kursbuch, das Enzensberger 65 oder so beginnt, ist ja, da finden Sie in den ersten 4 Heften regelmäßig finnische Autoren vertreten, übersetzt von Hein. Also das galt überhaupt nicht als abseitig, sondern gehörte einfach dazu.
In den 70er Jahren dann hat er aber nicht nur die zeitgenössische finnische Lyrik übersetzt, sondern er wendete sich eigentlich der Gesamtheit der finnischen Dichtung zu.
Ja, das ist korrekt, wobei dazwischen gab es eine Pause. Ja. Er hat dann mit dem Finnischen aufgehört und er dachte, er will eine andere Sprache noch erlernen und hatte Kontakte nach Prag und ist regelmäßig dorthin gereist, hatte Stipendien dort in den Mitte 60er Jahren, 67, 68, hat Tschechisch gelernt und hat angefangen, die tschechische Moderne zu übersetzen. Also wie František Halas etwa, so aus den 20er Jahren, ja, hat damit begonnen. Und hat viele Freunde dort. Er wurde auch ins Tschechische übersetzt. Bei Mladá Fronta, bei dem großartigen Prager Verlag, erschienen seine Gedichte in tschechische Übersetzung von Antonín Brausek. Und dann kamen aber die sowjetischen Panzer und auch ein paar deutsche Soldaten waren ja auch daran beteiligt. Ja. Die Niederschlagung des Prager Frühlings, seine Freunde gingen ins Exil oder verstummten und er ging zurück nach Finnland. Und hat dann überlegt, was jetzt, wie weiter, und hat sich dann der älteren Dichtung zugewandt, vor allem auch der Prosa. und hat dort quasi den gesamten Höhenkampf übersetzt. Also alles, was an kanonisierten Autoren da war, hat er einzelne Erzählungen übersetzt. Und dann auch in der Lyrik sich ebenfalls auch dem 19. Jahrhundert zugewandt.
Sie haben es jetzt gerade erwähnt, er wurde ins Tschechische übersetzt, seine eigene Lyrik. Manfred Peter Hein hat selber Gedichte geschrieben, er hat auch Prosa geschrieben. Hat denn die Beschäftigung mit dem Finnischen oder auch mit dem Tschechischen einen Einfluss auf seine eigene Lyrik gehabt?
Würde ich kaum sagen, ja. Also er selber sah sich zuallererst als Dichter. Als Dichter ganz eigenen Rangs auch, ja. War sehr überzeugt von der Bedeutung seiner Dichtung. Da hat ihn nie Selbstzweifel beglichen, obwohl es zeitweilig ja überhaupt gar keine Resonanz mehr gab für seine Dichtung. Also wenn man ihn verorten will, auch innerhalb der deutschen Literatur fällt mir da eigentlich gar nichts richtig ein, ja, wo man ihn einordnen könnte, wie es die Germanistik ja gerne macht. Ich würde sehen, im dauernden lyrischen Gespräch mit Autoren wie Ossip Mandelstam, mit der Achmatowa, mit František Halas, mit polnischen Autoren auch, ja, oder auch mit Kawafis. Er war ungeheuer belesen in internationaler, moderner Literatur. Das war seine poetische Welt, ja, die er studiert hat, gelesen hat. Und dann eben auch sehr viel nachgedichtet hat, zusammengetragen in einer großartigen Anthologie, die dann Egon Ammann gemacht hat in Zürich, auf der Karte Europas ein Fleck, osteuropäische Avantgarde 1910 bis 1930. 1991 ist erschienen die Anthologie, die eine ganz andere Welt eben erschloss.
Nun kannten Sie sich gut, Sie haben auch zusammengearbeitet. Was bleibt für Sie von Manfred Peter Hein?
Erinnerung auch an eine großartige Freundschaft. Hein war ein Mensch, der Freundschaften halten konnte. Er konnte auch sehr anstrengend sein. Er war in seiner Kritik unerbittlich. Also er konnte nicht aus Höflichkeit jemandem sagen, ach, das hast du gut gemacht, wenn er es nicht wirklich gut fand. Sein lyrisches Werk ist für mich am bedeutsamsten. Und sein Prosabuch Fluchtfährte, Ende 90er Jahre erschienen, ein Bericht über die Kindheit in Ostpreußen.
Herr Kellertat, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke ebenfalls.
Die Bücher von Manfred Peter Hein, eigene Lyrik und von ihm übersetzte Gedichtanthologien, sind im Göttinger Wallstein Verlag erschienen. Falls Sie auch den Namen Nettie Jones noch nie gehört haben, ist das nicht sehr verwunderlich. 1983 debütierte sie mit dem Roman Fish Tales. Toni Morrison hatte sie entdeckt und ins Programm von Random House gehievt. Das Buch war in den USA kein großer Erfolg. Die Afroamerikanerin Nettie Jones, 1941 in Arlington, Georgia geboren, schrieb noch einen zweiten Roman, ein paar Essays und Erzählungen, erhielt Preise und unterrichtete an der New York University. Sie blieb allerdings ein Geheimtipp, bis man kürzlich ihren Debütroman in den USA wieder ausgegraben und für seine damals kritisierten Eigenschaften nun gelobt hat. Fish Tales erscheint jetzt auch erstmals auf Deutsch. Ulrich Rüdenauer.
New York in den späten 1970ern. Damals war die Stadt gefährlich und manche Viertel ziemlich heruntergekommen. Von HIV hatte noch niemand gehört und dementsprechend waren der Libertinage wenig Grenzen gesetzt. Donald Trump war lediglich ein halbseidener Playboy und windiger Immobilienhai und irgendwie schien alles ein bisschen aufregender, kaputter, exzessiver. In dieser historisch gewordenen Zeit, Ende der 70er, spielt ein Roman, der 1983 erstmals erschienen ist, von Toni Morrison gepriesen und lektoriert wurde und nun wiederentdeckt wird. Fish Tales, der afroamerikanischen Autorin Nettie Jones. Er war seinerzeit eine wilde Momentaufnahme des New Yorker Bohemlebens mit längeren Ausflügen ins deindustrialisierte Detroit, eine Wahnsinnsgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes und vielleicht auch ein Befreiungsakt. Aber der Reihe nach. Louis, Anfang 30, ist die hedonistische Heldin des Buches. Sie ist ruhelos, zieht durch die Clubs, lässt nichts aus, verführt und lässt sich verführen. Wobei Verführung vielleicht der falsche, zu subtile Ausdruck für dieses Treiben ist. Voyeurismus, Sex und Orgien in allen möglichen und wechselnden Konstellationen sind das Alltäglichste. Und so wird es von Nettie Jones auch geschildert, deutlich und freizügig. Wie hier, wo sich die Erzählerin mit den Freunden Kira und Sage im Liebesspiel wiederfindet.
Kira machte den Anfang, indem sie ein wenig die Beine spreizte. Dann begann sie sich zu berühren und ließ Sage dabei nicht aus den Augen. Sie streichelte sich. Alle schauten zu. Sage schaute uns zu. Wir ihm. Sein Mund klaffte offen, nur ein ganz klein wenig. Er hielt die Hände vor der Brust verschränkt. Sage würde sich hüten, jetzt sein Ding zu berühren. Er war zu ladylike für solchen Exhibitionismus.
Eine ganze Armada von Freunden, Liebhabern und Liebhaberinnen, Drags und Queens tummeln sich in diesem Roman, in den Bars und Betten. Mal sind sie konstante Begleiter wie Woody, Louis Mann oder Kitty, ein androgyner Stricher. Mal flüchtige Bekanntschaften, die in einem Kapitel auf- und wieder abtauchen. Das Leben ist schnell und berauscht und der Text greift diese Schnelligkeit und Berauschtheit auf. Die Szenen wechseln rasch, die Figuren schwirren durchs Bild. Sie bleiben meist nur Umrisse, besitzen kaum Geschichte oder psychologische Tiefe, als würde alles ein Instant-Access und keine Zeit zum Innehalten sein. Louis ist eine Getriebene, vermeintlich selbstbestimmt, aber eben doch nicht ganz. Auf einem Trip nach Detroit lernt sie Brooke kennen. Nun wird es ernst, denn Louis verliebt sich. Ihre Freundin Sestra ahnt schon früh, dass sich Ärger ankündigt.
Das klingt für mich nach Hörigkeit. Ich glaube, du hast dich ganz schön reingeritten. Ich wäre dir dankbar, wenn du mich diesmal raushältst. Du bist es gewohnt, dass alles sich um dich dreht. Bist gern die Nummer eins. Der hier muss sich vor allem um sich selbst kümmern. So funktioniert sein Leben. Es kann nur so funktionieren. Es muss niederschmetternd für einen Mann sein, wenn er weiß, dass selbst eine kleine Frau ihn verdreschen könnte.
Brooke sitzt im Rollstuhl, er kann sich körperlich nicht wehren, aber seine Überlegenheit ist er sich dennoch bewusst. Er ist schön, unwiderstehlich, Absolvent einer Elite-Uni, der Frauen trotz seines Handicaps zu manipulieren versteht. Es ist von Anfang an eine spannungsvolle Liaison zum Zerreißen gespannt. Begehren, Macht, Ohnmacht, Übermut, Wut und Angst. Diese Ingredienzien ergeben ein unheilvolles Gebräu. Louis verliert mehr und mehr die Kontrolle über die Situation und sich. Den Verstand verliert sie auch und die verbale Gewalt, die zwischen Brooke und Louis herrscht, verwandelt sich irgendwann in eine sehr handfeste. Von solch fatalen Affären lebt die Literatur seit Jahrhunderten. Aber dass die spätere Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison, damals Lektorin bei Random House, Jones' Manuskript aus dem Stapel fischte und herausbrachte, dürfte mindestens zwei Gründe haben. Jones erzählt die Geschichte ihrer im rauschhaften Sinkflug befindlichen Heldin in einer fast schon unartifiziellen Direktheit, in einem unmittelbar schnörkellosen Ton, wild und rau, sprunghaft und obszön. Aber darunter, unter der Oberfläche des Nachtlebens, lauert immer die Düsternis. Zum anderen ist da diese verstörende und verstörte Louis, eine junge schwarze Frau. Ihr Schwarzsein wird gar nicht thematisiert, es spielt keine Rolle. Mit aller Selbstverständlichkeit nimmt sie sich alles. Es steckt ein Freiheitswille und eine Unangepasstheit in ihr, aber eben auch eine große Verzweiflung. Der fragmentarisch wirkende, ungeformte Roman Fishtails wird gerade in den USA von einer jungen Autorinnengeneration wiederentdeckt. Vielleicht ist ein Grund dafür, dass sich Nettie Jones seinerzeit Freiheiten beim Schreiben herausgenommen hat, die heute angesichts seines politischen, ästhetischen und moralischen Backlashs mehr und mehr zu schwinden drohen.
Ulrich Rüdenauer über Nettie Jones, Fishtails. Aus dem Englischen von Gesine Schröder, Aufbau Verlag, 223 Seiten, 22 Euro. Anna Hope, britische Schauspielerin und Autorin, hat bereits mehrere Romane veröffentlicht, von denen zwei bereits auf Deutsch vorliegen. Ihr neuer Roman, Wo wir uns treffen, spielt im südenglischen Sussex. Schauplatz ist ein üppiges Landgut. Oliver Jungen hat das Buch gelesen.
Anna Hope weiß ihre Leitmotive zu setzen. So durchziehen ganze Schwärme von Vögeln den Roman, wo wir uns treffen. Sie stehen für das freie, unabhängige Leben, aber auch für die Treue zum jeweiligen Revier. In dieser federleichten Symbolik spiegeln sich Wunsch und Wirklichkeit der Protagonisten. Auch das Motiv der Verwandlung ist allgegenwärtig, verbunden mit einem anderen Vogel, dem Phönix. So zeigt sich ein junges Mädchen von allen Stufen der Verwesung ihres toten Großvaters fasziniert. Sie erkennt darin das pure Leben, die Unsterblichkeit der Natur. Erzählt ist der Roman ansonsten minutiös realistisch. Dass er einen erheblichen Sog entfaltet, liegt an seiner hohen Authentizität. Die Autorin ist sehr gut darin, Figurenpsychologien auszuleuchten und in glaubhafte Dialoge zu übersetzen. Die Handlung erstreckt sich über 5 Tage, in denen eine wohlhabende südenglische Landbesitzerfamilie Abschied vom Familienoberhaupt nimmt. Philip Brooke, der Verstorbene, ist eine interessante Gestalt, denn einerseits erbte er bereits mit 18 Jahren ein 400 Hektar großes Landgut, samt imposantem Herrenhaus. Andererseits liebte er den Lebensstil der Gegenkultur. 1976 hatte er auf seinem Grund sogar ein großes Indie-Festival ausgerichtet, das britische Woodstock, und eben dort seine spätere Ehefrau Grace kennengelernt. Sein Freund Ned, ein echter, besitzloser Hippie, der bis heute in einem alten Bus auf dem Gelände lebt, erinnert sich an Philip, ohne etwas zu beschönigen.
Er war die Sorte Mann, die immer mehr will. Ein Mann des ungezügelten Appetits. Hasch, LSD, Alkohol, Mädchen. Jedes Mal, wenn Ned ihn traf, hatte er eine andere Frau dabei. Allein seine Größe. Philip schien etwas Wesentliches der herrschenden Klasse zu verkörpern. Etwas nicht unbedingt Grausames, aber auch nicht unbedingt Nettes. Man konnte es ihm auf 20 Schritt Entfernung ansehen. Das Anrecht auf alles. Ned und er verstanden sich trotzdem gut.
Schlimmer als ein Patriarch alter Schule ist für eine Familie vielleicht ein Patriarch mit rücksichtslosem Freiheitsdrang. Philip betrog seine Gattin nicht nur regelmäßig, er lebte auch zwischenzeitlich mit einer jüngeren Geliebten in New York zusammen. Erst am Lebensabend kehrte er auf den Landsitz zurück. Grace nahm es hin, zur Liebe aber reichte es nicht mehr. Auch seine drei Kinder hatten sich von ihm abgewandt. Mit der ebenfalls auf das Gut zurückgekehrten Tochter Franny verstand sich der alte Philip jedoch immer besser. Gemeinsam entwickelten sie das Albion-Projekt. Die Renaturierung des Anwesens nach einem großen Ökoplan, der einen Wildtierkorridor durch ganz Sussex vorsah. Franny, zur Verwunderung ihrer Geschwister Milo und Issa, die Alleinerbin Philips, möchte das Projekt nach dem Tod des Vaters gerne fortsetzen, ist aber mit hohen Erbschaftssteuern konfrontiert. Immerhin interessieren sich Investoren für das Projekt, wie ihr mitgeteilt wird.
Es hat eine solche Breitenwirkung, der Traum von England, bevor alles den Bach runtergegangen ist. Und eine Zukunft, in der es transformiert werden könnte. Das ist ungeheuer gut angekommen bei allen.
Frannys Bruder Milo wiederum ist eine verkrachte Existenz. Er leidet bis heute daran, vom Vater auf ein Internat verbannt worden zu sein. Jetzt möchte er eine esoterische Klinik auf dem Landgut errichten, was zu Streit mit Franny führt. Und Streit gibt es auch mit der schnell aufbrausenden Issa, die nach dem Bruch mit ihrer Jugendliebe, dem immer noch als Wildhüter für die Brooks arbeitenden Jack, nie ganz glücklich geworden ist. Philips Beerdigung führt seine Familie noch einmal zusammen. Klug verschränkte Rückblenden lassen dabei die komplexen Beziehungen der Brooks deutlich werden. Viele seit Jahrzehnten beschwiegene Verletzungen drängen zur Aussprache. Um den Verfall einer Familie geht es jedoch nicht, eher um ein Gegenmodell zu den Buddenbrooks, die Verwandlung einer Familie. Allerdings braucht es dazu einen Anstoß von außen. In einer an Thomas Winterbergs Film »Das Fest« erinnernden Szene deckt die junge Historikerin Clara, die Tochter von Philips Zweitfrau, in ihrer Trauerrede auf, woher der immense Reichtum der Brooke-Familie, von dem sie selbst profitiert hat, eigentlich stammt. Das 1788 in den Besitz des Urahns Oliver Brooke gelangte Handelsschiff Albion, das es übrigens tatsächlich gab, hatte nämlich eine ganz besondere Fracht an Bord. Hunderte von Sklaven, die in Grenada verkauft wurden.
Wir können nur annehmen, dass die Preise gut waren, denn einige Monate später kaufte Brooke dieses Land und ließ einen Park anlegen. Anschließend beauftragte er einen jungen, bis dahin unbekannten Architekten damit, ein Haus für ihn zu entwerfen.
Spannend, aber auch desillusionierend ist es, wie die sich verantwortungsbewusst gebende Familie auf diese Infragestellung ihres gesamten Selbstverständnisses reagiert. Allerdings schließt sich die Autorin nicht vorbehaltlos dem Moralismus der Akademikerin Clara an, der als leicht revoluzzerhaft karikiert wird. Und doch stellt Anna Hope die übergroßen Fragen des Postkolonialismus in bezwingend konkreter Weise. Lässt sich mit dem alten Herrschaftsdenken brechen, ohne die materiellen Grundlagen dieser Klassenidentität aufzugeben? Gibt es andererseits nicht in jeder Familie, wenn man weit genug zurückgeht, schreckliche Dinge? Haben also die Nachfahren gerade zu stehen für eine 7 Generationen zurückliegende Schuld? Und wie sähe eine Wiedergutmachung aus? Antworten gibt das Buch nicht, aber Andeutungen erlaubt es sich, Hoffnungen, die auf der nächsten Generation ruhen, auf Frannys naturverbundener Tochter, die weiß, dass nur die Verwandlung ewig ist. So erweist sich dieser schwungvolle Familienroman als eine zeitgemäße, intensive Reflexion über Besitz und Verantwortung.
Oliver Jung über Anna Hope, wo wir uns treffen. Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmar. Hansa Verlag, 446 Seiten, 25 €. Und das war der Büchermarkt für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.